Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kolnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist heute die renommierte Kognitionsbiologin Alice Auersberg. In dieser Sendung geht es um ihr interessantes, wirklich sehr interessantes Buch, Der Erfindergeist der Tiere, Werkzeuge, Ideen und Innovationen, erschienen im Brandstätter Verlag in Wien. Nun möchte ich mit ihr über das Buch, seine Entstehung, ihre Rolle als Wissenschaftlerin und Autorin und natürlich über die kognitiven Fähigkeiten von Tieren sprechen. Herzlich willkommen bei der 275. Sendung von Hörbahn on Stage, liebe Alice. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Welches Modewort geht dir derzeit gerade am meisten auf die Nerven? Was kannst du gerade nicht mehr hören?
Alle Spatzenhirn, dumme Kuh, diese Dinge.
Diese Dinge, die Verunglimpfung von Tieren, ja, da ist was dran. Das ist natürlich wahr. Haben sie auch alle nicht verdient. Ne? Das ist auch vielleicht auf ganz wenige, aber ich wüsste jetzt auch kein Beispiel. Das Jahr ist schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben ja schon bald wieder die Sommersonnenwende. Und da ist die Frage vielleicht gar nicht so schlecht. Worüber hast du dich bisher in diesem Jahr am meisten gefreut?
Ich freue mich immer wieder an kleinen Dingen, natürlich innerhalb von unserer Forschung. Wenn wir eine neue Studie, eine neue Entdeckung haben, wir haben ja immer wieder neue Entdeckungen an den Tieren, mit denen wir arbeiten, die aus Zufall passieren. Und dieses Jahr hatten wir so eine Publikation, darüber können wir später gerne sprechen. Das war die Erfindung von Essenszubereitung bei Papageien.
Essenszubereitung, also sie essen, oder sie nehmen es nicht einfach so zu sich, wie sie es finden, sondern sie machen da was mit.
Ja, das ist etwas, was man eigentlich nicht Tieren nicht so zutraut, aber das gibt's schon. Mhm. Aber diese Art von Essenszubereitung war nämlich das Würzen. Das hat man bisher bei Tieren zumindest nicht experimentell nachweisen können.
Ah ja.
Wir hatten dieses Jahr wieder so eine Zufallsentdeckung, was uns das ist eine wirklich nette Geschichte, die uns viel Spaß gemacht hat, wir das aufzeichnen konnten.
Ich meine mal, so etwas gesehen zu haben, ich glaube, es waren irgendwelche Primaten, ich weiß nicht mehr wo und wann, die Obst oder sowas in der Art gefressen haben und das Gleiche aber vorher immer in Salzwasser getunkt haben am Meer. Und da habe ich mir immer gedacht, die würzen das vielleicht auch. Also, aber das ist natürlich nicht experimentell nachgewiesen, ne?
Das haben sich schon andere Leute vor dir gedacht.
Das habe ich mir gedacht. Ich bin da ja durchaus nicht an der Spitze der Forschung, nein.
Das ist die Geschichte von den Japan-Makaken auf der
Die
Süßkartoffeln waschen dort.
Die Süßkartoffeln war es, genau.
Die werden in den Strand geworfen. Und das war eine Geschichte, so in den 50er, 60er Jahren, da hat ein Japan-Makake namens Imo, ein junges Weibchen, hat angefangen, diese Süßkartoffeln in einem kleinen Wasserstrom zu schrubbeln mit den Händen.
Ja.
Und man hat dann argumentiert, okay, das ist vermutlich mit der Funktion, die Erde darunter zu kriegen, damit es nicht so grauslich zwischen den Zähnen knirscht. Mhm. Also säubern.
Ja, ja.
Auch Form von Essensvorbereitung. Und diese Süßkartoffelwaschen hat sich auf diese ganze Gruppe von Affen auf dieser Insel ausgebreitet. Und die haben dann natürlich irgendwann auch angefangen, im Meer zu waschen. Und bei diesem Meerwaschen war das von der qualitativen Beobachtung interessant, weil die diese Süßkartoffeln manchmal nicht nur einmal getaucht haben, sondern abgebissen getaucht und wieder abgebissen und wieder getaucht.
Ja, ja.
Und da hat man dann eben, hat man gesagt, vielleicht würzen die das. Also das war einfach so, dass man das so reported hat, aber es gibt ganz viele alternative Erklärungen dafür. Das könnte natürlich auch sein, dass, ich meine, um diese Insel ist es halt natürlich einfach mehr Meerwasser da als Süßwasser, deswegen waschen sie dort wahrscheinlich eher. Und vielleicht ist dann doch noch irgendwie ein Dreck drauf kommen und deswegen haben sie nachgetaucht. Das sind eben die Sachen, wo wir als Biologen sagen, wenn man eine alternative Erklärung hat für ein Verhalten, die nicht so komplex ist, dann müssen wir die weniger komplex
machen. Ja, das ist halt der Rasiermesser, genau, ja.
Ja.
Nee, aber das war jetzt gerade eine Assoziation, die ich hatte auf das, was du gesagt hattest. Aber da kommen wir vielleicht auf das, was du vorhin angesprochen hast, noch zurück. Es gibt etwas, was mich eigentlich auch als Mensch und auch als Biologen immer schon sehr ja, geärgert, will ich nicht sagen, frustriert hat. Und das ist nämlich, wir kümmern uns sehr darum, dass unsere Tierschutzgesetze einigermaßen auf dem Laufenden sind. Und für viele Tiere schützen wir auch schon. Aber täglich werden Millionen Fische aus dem Meer gezerrt und die müssen elendig ersticken. Und das kümmert aber keinen. Ich habe keine Lösung für das Problem. Ja, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber wie siehst du denn das?
Ganz problematisch. Ich meine, es war jetzt gerade dieses Jahr die New York Declaration of Animal Consciousness, die neu aufgesetzt wurde, die von vielen, vielen, vielen renommierten Wissenschaftlern unterschrieben worden ist. Also, dass man sagt, ein Tier kann bewusste Erfahrungen haben, zu denen eben auch Schmerz gehört und Leidensfähigkeit. Das ist etwas, was umso unähnlicher uns ein Tier ist, umso weniger sind wir bereit, das anzuerkennen und da entsprechende Gesetzesänderungen zu machen. Und mit den Fischen ist es jetzt langsam etwas, wo sich wirklich rauskristallisiert ist. Das ist nicht nur das, was man sogenannte Nociception nennt, dass sie einfach nur reflektiv reagieren auf Schmerzen, sondern die können, also es gibt vermutlich diese Schmerzen auch bewusst wahrnehmen. Und da kommen wir jetzt bei Tieren drauf, die auch zum Teil noch entfernter mit uns verwandt sind, wie zum Beispiel auch bei Oktopussen oder bei Krabben, die vermutlich eine bewusste Schmerzwahrnehmung haben. Und diese Sachen, die sollten vielleicht auch etwas schneller, intuitiver uns klar werden, als wir das wahrhaben wollen, weil es natürlich dann viele Dinge schwieriger macht.
Ja. Das ist wahr, ja. Also das sind so Sachen, die nicht sein können, weil wir sie nicht haben wollen oder weil sie nicht sein sollen oder sowas.
Das ist natürlich wahr haben, weil es halt Praxisen, die wir ganz, ganz routinemäßig klassisch machen, ethisch unakzeptabel macht.
Ich denke das auch. Aber das sehe ich. Also man sieht ja immer wieder gerade im Fernsehen. Ich habe selber auch in der Nordsee mal im Rahmen meines Studiums was gefischt und so. Man sieht einfach, was da los ist und die zappeln und machen und das dauert ewig, ehe sie dann sterben. Und das hat mich schon immer sehr bedrückt, muss ich sagen. Weil das ja auch immer gleich Hunderttausende betrifft unter Umständen, zumindest mehr, ne? Oder Zigtausende, ich sage auch mal so. Naja.
Ja. Sich auch gegenseitig durch ihr eigenes Gewicht.
Also das ist ja, natürlich, das kommt noch hinzu. Also das ist, also da sollte man ruhig mal drüber nachdenken. Ich meine, wir werden es nicht so heute und auf morgen ändern können, aber einfach mal drüber nachdenken, kann nicht schaden. Und vielleicht als letztes so allgemeine Stimmungsgeschichte ist, weil es gab heute schon wieder Schlagzeilen darüber. Was sagst du denn eigentlich dazu, was Trump mit den amerikanischen Unis und gerade mit Harvard macht?
Also mit Harvard, ich meine, dass sie keine internationalen Studenten mehr zulassen, das ist für so eine Uni wie Harvard, wo gerade diese internationale Verbindung super wichtig ist, eigentlich undenkbar. Aber generell, was in Amerika im Moment passiert mit den Stellen von den Wissenschaftlern, ist auch eine Katastrophe. Wir verlieren viele ihr Funding aus völlig unvernünftigen Gründen. Das ist wie mit dem Hammerbeil gehandhabt, aus welchen Gründen diese Fundings zum Teil abgeschafft werden und Sachen, die zum Teil schon zugesagt werden, werden wieder abgesagt. Das ist eine verheerende Frustration zu spüren bei meinen Kollegen und auch ein großer Drang und Überlegung, auch die Forschungslandschaft zu wechseln und vielleicht nach Europa zu kommen.
Das höre ich auch und das wäre ja für uns sogar gar nicht so schlecht, aber natürlich ist das, was der Trump da drüben macht, ist ein Putsch auf allen Ebenen, ja. Also das ist ja nicht irgendwie nur so, wir machen mal irgendwie klar Schiff. Nein, nein, es ist ein echter Putsch. Und ich kenne Herbert auch, ich weiß nicht, ob du auch schon mal dort warst. Also stell dir vor, die ohne ausländische Studenten das, oder Wissenschaftler, dann können die zumachen, ja. Also das ist, aber genau das ist das, was
Aber
Trump.
dafür muss man das verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn
Ja.
man nicht drüber nachdenkt und einfach nur die Kettensäge überall anlegt,
Ja,
wie das
natürlich. Ja,
in diesem
ja.
Fall gehandhabt wurde, in den
Ja,
sechs.
das ist eine Art Gleichschaltung und da gehört die Wissenschaft dazu. Das kennen wir alles von vor 100 Jahren, vor knapp 100 Jahren. Das war so ziemlich schnell, wobei die das noch schneller geschafft haben. Jetzt, er hat schon 100 Tage gebraucht. Aber es wird ganz, ganz übel und ich denke, das geht auch weiter so. Aber wir haben ein angenehmeres Thema und zwar dein Buch und Tiere, das ist auf jeden Fall schon mal, sind sie unverdächtig, politisch zu sein, das ist schon viel wert.
Ich nicht unbedingt sagen.
Ich habe, während ich es sagte, habe ich auch gleich Zweifel bekommen, irgendwie.
Wenn Sie sich, also wenn du dich ein bisschen einliest über Kolkraben, dann wirst du vielleicht deine Meinung ändern. Und so einiges vom Franz de Waal und den Schimpansen an den Studien, das kommt auch schon an Politik ran.
Ja. Wobei sein politischer Einschlag, den er mit seinen Affen gemacht hat, ich habe auch viel von ihm gelesen, da war ich dann irgendwann eine Zeit lang mal, war ich damit nicht mehr einverstanden, muss ich gestehen. Aber das geht, glaube ich, jetzt zu sehr ins Detail. Und ich habe es auch nicht mehr so genau im Kopf. Aber er hat mich mal eine Weile irgendwann verschreckt. Da war mir dann zu viel Mensch da drin in dem Affen. Also dass da viel drin ist, ist mir klar. Aber wenn es zu viel wird, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Du hast ja Auszeichnungen bekommen, du hast Stipendien gehabt, du hast, na, was man so hat als Wissenschaftler und wenn man sich gut auf seinem Thema bewegt, dann hat man das mehr oder weniger. Welches ist denn für dich das Wichtigste gewesen, der wichtigste Preis oder die Auszeichnung oder
Der
der?
wichtigste war für mich der Startpreis vom Österreichischen Wissenschaftsfonds. Das ist so ein bisschen wie das Äquivalent vom ESC-Starting von den Österreichern. Und es ist zudem auch ein Award. Und der kommt aber mit einem fünfjährigen Funding, wo man schon eine kleine Forschungsgruppe aufbauen kann. Und das hat mir
Toll.
sehr geholfen, natürlich. Ja.
Ja, 5 Jahre ist natürlich, das ist eine Hausnummer, ne? Und das macht richtig was aus. Und nee, das kann ich gut verstehen. Kann ich echt gut verstehen. Und hast du super nutzen können, ja?
Das habe ich super nutzen können, natürlich. Das war ein Projekt dann über den Beginn von Werkzeuggebrauch anhand von einer Papageienspezies angeschaut, aber so ein bisschen, was sind eigentlich die Anfänge von Werkzeuggebrauch generell?
Und dann sind wir ja auch schon bei dem, was du tust, und das Goffin Lab hast du gegründet, habe ich gelesen. Kannst du unseren Zuhörern sagen, was das ist und wo du überhaupt gerade bist, im studienmäßig sozusagen?
Also ich mache vergleichende Kognitionsstudien. Das ist mir super wichtig, weil ich glaube, an nur einer Spezies zu hängen, bringt uns nicht weiter. Wir müssen, wenn wir die Evolution von intelligentem Verhalten verstehen wollen, dann müssen wir Tiere, die weit und eng miteinander verwandt sind, vergleichen. Also wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, was uns einzigartig macht, dann müssen wir uns mit den Schimpansen vergleichen. Aber wenn wir verstehen wollen, welche Dinge bestimmte Arten von Intelligenz evolutionär fördern, dann müssen wir uns mit entfernt verwandten Tieren vergleichen, die dieselben kognitiven Eigenschaften völlig unabhängig voneinander entwickelt haben. Und ich bin sehr oft mit so Primatenvergleichen unterwegs gewesen, aber auch mit Vogel-Vogel-Vergleichen. Ich habe mit Bergpapageien aus Neuseeland mein PhD gemacht, ein Kea, kennen vielleicht einige.
Ja, natürlich. Das ist ja. Ich kann mich noch an diese bahnbrechende Sendung von den beiden Filmern. Ich habe den Namen leider vergessen, die das mit den Keas gemacht haben, das erste Mal auch ins Fernsehen und in die Filme gebracht haben. Gigantisch. Die Tiere sind gigantisch und diese Filme damals, die du sicherlich kennst, auch gigantisch gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das war eine tolle Erfahrung natürlich. Und ich habe dann aber auch mit Krähen gearbeitet. Und inzwischen arbeite ich auch mit Kindern, mit Primaten vergleichend, auch mit Robotikern zusammen. Aber das Labor, was ich habe, das ist eine Papageienart, um die es da geht. Das sind die Goffini-Kakadus, heißen die auf Deutsch. Wir nennen die nur die Goffins. Das sind relativ kleine, unscheinbare Kakadus. Aber die sind etwas ganz Besonderes. Die sind ein Inselbewohner von einer ganz kleinen Inselgruppe in Indonesien. Die heißen die Tanimbar-Inseln. Da haben wir auch eine Freilandstation, die von einem Postdoc geleitet wird, dem Mark O'Hara. Und dort ist auch seine Frau, die Berenika Miodutsevska. Und diese Vögel auf dieser Insel haben einen ganz speziellen Evolutionsdruck, weil diese Insel ist ozeanisch nicht sehr alt. Das heißt, die sind da irgendwann dahin gedriftet und da war wahrscheinlich nicht sehr viel für sie zu haben. Und die ist auch sehr flach. Das heißt, dass sich da die Umweltbedingungen sehr stark ändern können. Und diese Kakadus verwenden Werkzeuge und erfinden Werkzeuge auf den Level von den großen Menschenaffen.
Tatsächlich.
Wir haben jetzt diese Vögel auch in einer großen Bullianenanlage in Österreich, die ich leite. Und da haben wir im Moment 19 Tiere, die wir genauer beobachten können. Die wohnen dort in einer Gruppe zusammen, aber wir können die auch testen in verschiedenen Versuchen mit Werkzeugen. Da werden sie dann, also die fliegen frei in dieser Voliere herum, aber wenn wir sie testen wollen, dann holen wir sie in einen Versuchsraum. Die kommen freiwillig da rein, die müssen wir nur beim Namen rufen. Und dann kann man eben verschiedene Sachen kontrolliert sich anschauen. Wir haben dazu noch eine Freilandstation jetzt neuerdings. Freilandstation ist eigentlich eine Wissenschaftlerin, die wir jetzt regelmäßig dahin schicken. Die Theresa Rössler in Singapur, weil da gibt es eine ausgewilderte Population von denen und die verwenden auch Werkzeuge.
Was die Zuhörenden sicherlich interessiert und was ich immer mal wieder gefragt werde und du sicherlich auch, wenn man solche Tests machst mit Tieren, macht man sich ja sehr viele Gedanken. Was will ich jetzt eigentlich herausbekommen? Welches Verhalten erwarte ich, beziehungsweise irgendeine Problemlösungen? Und jetzt baue ich da oftmals schwierig genug ist es ja, ein entsprechendes Experiment auf. Und dann fragen mich die Leute immer, ja gut, wenn die das jetzt ein, zwei Mal gemacht haben, dann wissen die das. Vielleicht haben sie das erste Mal zufällig gefunden. Wie würdest du den Menschen diese Frage beantworten?
Ja, also Zufall ist ja dieses Operant Conditioning, dass man irgendwo zufällig dagegen rennt und dann bewegt man was und das hat einen Benefit und dann macht man es dann häufiger. Aber wenn man jetzt ein Werkzeug verwendet, dann ist das schon eine Sache, wo man also das Ziel ist ja schon etwas weiter weg dann von einem, weil man hat quasi einen Gegenstand zwischen sich und dem Ziel, auf das man hinarbeitet. Und das ist schon mal meistens schon ein kognitiver Sprung, auf den man sehr schwierig zufällig kommen kann. Außer es ist eine sehr, sehr simple Form von Werkzeuggebrauch. Also was ich mir vorstellen könnte, es gibt ja sehr einfache Formen von Werkzeuggebrauch. Zum Beispiel gibt es ein paar Tiere, die sich selber kratzen, also dieses Egozentrische. Das ist für Kinder auch leichter, einen Löffel sich in den Mund zu stecken, als eine Münze durch einen Schlitz zu werfen und sie zu orientieren entsprechend. Aber wenn man zielgerichteten Werkzeuggebrauch macht, dann kommt es natürlich sehr darauf an, welcher Werkzeuggebrauch. Aber wenn das zum Beispiel zum Futter extrahieren ist, dann muss man das Werkzeug auf eine sehr komplizierte Art verwenden, wo es zum Teil sehr, sehr abwegig ist, dass man da rein zufällig drauf kommen würde. Da muss man schon sehr wirklich im Repertoire haben, erstmal, dass man Objekte kombiniert, aber auch bestimmte Objekte kombiniert, dass man da aus Zufall herauskommt. Also das ist meiner Meinung nach eher abwegig. Und was auch oft die Sache ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass Werkzeuggebrauch oft also bei manchen Tieren zumindest geht dann eine Werkzeugmanufaktur voran. Das heißt, für die muss, wenn das ein erfundenes Verhalten ist, zumindest auch eine gewisse Vorausplanung beinhaltet werden. Die Sache ist, dass das Ganze nicht so einfach ist. Es gibt natürlich auch angeborenen Werkzeuggebrauch bei einigen Tieren. Da ist es vermutlich durch einen langen Selektionsvorteil natürlich dann irgendwann dazu gekommen, dass diese Tiere dieses Verhalten verinnerlicht haben. Und zum Beispiel, wenn man eine neukaledonische Krähe oder einen Spechtfinken von der Galapagos-Inseln, die Kaktusstacheln als Werkzeuge verwenden, vom Ei auf aufzieht und denen nicht zeigt, wie man Werkzeuge verwendet, dann werden die trotzdem zum selben Zeitpunkt in ihrer Ontogenie anfangen, wenn sie das entsprechende Material zur Verfügung bekommen, Werkzeuge zu verwenden.
Also irgendwie Insekten aufspießen oder was die machen,
Ja.
ne, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Genau, aber bei diesen Kakadus und so auch bei den Primaten gibt es, also bei den Primaten vor allem die berühmten Werkzeugkulturen, da ist der Werkzeuggebrauch nicht überall gleich und wird nicht von allen gezeigt, auch nicht dieselbe Art von Werkzeuggebrauch, sondern da gibt es extreme Unterschiede. Und das ist dann eine Situation, wo man davon ausgehen kann, dass der erfunden ist. Es ist
Verstehe.
nicht einfach so, dass ein Loch ein bestimmtes Verhalten auslöst bei dem Tier, sondern die müssen da selber drauf kommen.
Verstehe ich. Ja. Und ich versuche mal so ein bisschen auch deinem Buch in seinem Aufbau zu folgen. Bei dir ist das der zweite Punkt gleich. Wozu braucht es überhaupt Intelligenz? Ja, in deiner Arbeit, in deinem Buch geht es nicht nur einfach darum, dass sie irgendwie zum Beispiel Werkzeuge benutzen können oder auch erfinden können, sondern offensichtlich ja auch dazu Intelligenz brauchen. Wie siehst du den oder würdest du den Zusammenhang formulieren? Je mehr Intelligenz die Tiere, was immer das bedeuten mag jetzt, je mehr die Intelligenz die Tiere haben, desto mehr können sie Werkzeuge brauchen. Ist das zu einfach oder wäre das so das, was du meinst?
Es kommt ein bisschen daher, von was für eine Art von Intelligenz es ist. Also, ich meine, es gibt natürlich, vielleicht könnte man sagen, es gibt domängenerelle Intelligenz und die kommt vielleicht ein bisschen auch aus dem, was man eben für Komplexitäten in seiner Umwelt entgegenkommen muss. Aber ich denke, es gibt natürlich auch diese sozialen Intelligenzhypothesen, schon von Franz Gewall geredet haben und so etwas, oder Dick Byrne oder Andy Wyton, diese sozialen Intelligenzhypothesen, die besagen, dass die Komplexität im sozialen Umfeld Intelligenz fördert. Und diese Tiere sind dann wahnsinnig gut darin, sich gegenseitig zu manipulieren und sich gegenseitig zu helfen und bestimmte Allianzen zu bilden und zu halten. Aber Werkzeuggebrauch kommt eher aus einer ökologischen Intelligenz. Das heißt, dass möglicherweise wird das gefördert von Komplexitäten in der technischen Umwelt, dass man wie zum Beispiel diese Goffini-Kakadus in eine Umgebung kommt, die geografisch abgesondert ist, wo man nicht alle Ressourcen ganz einfach erschließen kann, wo man auf saisonale Sachen angewiesen ist, wo man nicht einfach auskommen kann und zu was anderem wechseln kann als nächstes. Und dass man vielleicht nur überlebt, wenn man extrem viele Strohhalme in seinem Kasten hat, was technische Erfindungen angeht. Tiere sind dann oft Futterextrahierer, das heißt, die sind auf Nahrungsquellen angewiesen, die nicht einfach nur da auf dem Boden liegen und du kannst sie essen, sondern die musst du irgendwie aufmachen oder ausgraben oder irgendwo herausfischen. Und wenn man so ein Futterextrahierer ist und man ist dazu noch ein Opportunist, der nicht weiß, ob er dasselbe isst am nächsten Tag wie in einer Woche, dann ist es wichtig, wenn man als so einer überleben will, dass man auch anpassungsfähig ist. Wenn man jetzt ein Koalabär isst, man lebt im Eukalyptusbaum, dann braucht man kein großes Gehirn, dann kann man glücklich da leben. Aber dann kommen diese bösen Feuer und machen diesen Tieren den ganzen Lebensraum kaputt und der Koalabär stirbt, weil der kann nicht auf etwas anderes ausweichen. Und
Verstehe, ja.
wenn man sich so die Vergangenheit anschaut, hochintelligentere, größere Gehirne sind vor allem im Miozän entstanden, wo auch wahnsinnig viele Klimaveränderungen waren. Und das ist ja nicht von ungefähr. Also das ist schon eben diese Komplexität in der ökologischen Umwelt. Beim opportunistischen Tier kann eben Intelligenz fördern, kann diesen Opportunismus mehr fördern. Dafür investiert man dann in neuronales Substrat, um dann eben vielleicht da mehr zu investieren. Das braucht ja auch Energie, aber man kann dafür flexibler überleben.
Ja, also vielleicht könnte man so ein bisschen die Idee haben, je einfacher die Umwelt, desto weniger der Werkzeuggebrauch vielleicht.
Könnte man, also wenn, vor allem wenn es so um Futter extrahieren, Werkzeug gebraucht ist, würde ich
Ja.
sagen, das dürfte zutreffen. Diesen erfinderischen Werkzeuggebrauch würde man da nicht finden.
Verstehe, ja. Also gerade bei den Koalas, ich meine, das sind ja Eukalyptus-Junkies, wenn man so will. Und da kann ist das sofort nachzuvollziehen. Wenn ich da nichts, also in Häkchen nichts tun muss, um mich auch morgen genauso zu ernähren wie heute, dann muss ich auch mich nicht anstrengen, um irgendwas anders zu machen als gestern. Ne? Das ist gut, das geht den Menschen ja auch so. Also irgendwie ist das vergleichbar vielleicht sogar. Ja, wir hatten eben einen Punkt bei dir ist dann auch, was es zum Erfinden braucht. Wenn die Umgebung eben nichts hergibt, also ein nur Strand mit Wasser und keine Felsen und nichts, kein großartiger Bewuchs, da werden keine großen Werkzeuge wahrscheinlich entstehen, oder? Werkzeugmacher entstehen.
Naja, also wenn man jetzt auf, gerade, es ist witzig, ist, dass Inseln irgendwie Werkzeuggebrauch schaffen, gerade bei Vögeln. Es gibt ja nicht, generell nicht so viele Tiere, die Werkzeuge verwenden, aber es sind sehr oft Inselspezies. Es gibt auch bei den Affen eben mehrere Javaner-Affenpopulationen und Kapuzineraffenpopulationen, die von Inseln sind und Werkzeuge verwenden. Und bei den Vögeln sind es halt die neukaledonische Krähe, die hawaiianische Krähe, der Galapagos-Spechtfink und jetzt der Goffin-Kakadu. Also das ist schon sehr auffällig. Das sind
Tatsächlich, ja.
alles. Und jetzt muss man sich das eben vorstellen, wenn jetzt, ich meine, wenn man als nicht, also wenn man Werkzeuge verwendet, dann hat man halt das Problem, während man dieses Werkzeug baut oder sucht oder gerade verwendet, ist man größerem Raubdruck ausgesetzt, weil man sich konzentrieren muss. Und das ist es vielleicht einfach nicht wert. Vielleicht könnte man deswegen auch dann einfach woanders hin ausweichen und was anderes nehmen, bevor man dieses Risiko eingeht. Jetzt ist es auf Inseln erstmal so, dass man nicht ausweichen kann. Wenn sich irgendetwas verändert, dann muss man eine neue Nahrungsquelle finden. Das meistens nicht so viele Raubtiere dort sind. Und es sind oft Spezialisten, die Futterextrahierer sind, wie zum Beispiel Spechte oder ein Eiei mit seinen langen Fingern, sind oft dann auch nicht auf den Inseln. Das heißt, es gibt diese Nischen, die noch frei sind.
Verstehe.
Und man hat mehr Druck, diese Nischen zu nutzen und weniger Risiko.
Das ist wahr, ja. Verstehe
Und das ist
ich.
natürlich etwas, was hilfreich sein kann dann.
Gibt es denn für dich jetzt persönlich auch mal gesehen eine Tierart, bei der du auf jeden Fall erwartet hättest, dass sie Werkzeuge benutzen, die aber überhaupt gar nichts machen?
Ja, also ich meine, es gibt natürlich Tiere, die auf Inseln sind, wo es noch nicht existiert. Es kommt darauf immer, wie es, darauf an, wie es auf dieser Insel zugeht, ob da wirklich ein Muss da ist. Es gibt auch, also es gibt zum Teil viele, viele Kapuzineraffenpopulationen, nicht viele verwenden in der Wildnis Werkzeuge, was einen eigentlich wundern würde, wenn man sich überlegt, wenn sich die anschaut, die es dann machen, wie gut die das können. Aber das muss halt dann auch so ein bisschen diese Balance zwischen Nutzen und Möglichkeit geben. Also die Kapuzineraffen, die es dann machen, die sind in einer Umgebung, wo halt dann viel freie Fläche ist und viele Steine und Nüsse herumliegen. Und es gibt Tiere, zum Beispiel, ich habe ja den PhD mit den Kias gemacht.
Ja.
Kias haben die Kapazität, Werkzeuge zu verwenden, machen es aber eigentlich nicht in Freiland. Da gibt es eigentlich nur einen Fall, wo sie, da haben sie kleine Steinchen und Stöckchen in Marderfallen reingesteckt. Und angeblich eben, um die aufzusetzen, das stimmt wahrscheinlich auch, weil es für die Kia lustig ist, wenn es schnackt. Dann
Ja.
würde das Ei rauslaufen, sie können es aufstecken. Es ist aber nicht richtig im Detail aufgezeigt worden, dass sie das machen. Und wenn man diese Videos sieht, ist es eigentlich völlig irre. Die Kia spielen mit dieser Box, mit dieser Marderfalle, legen da Steine rauf. Und es ist genau dieses Zwischenspielen und Problemlösen, stecken da Sachen rein, dann gehen sie wieder weg, dann rollen sie sich auf den Rücken, balancieren den Stein auf ihren Füßen, wie ein Kia halt so spielt. Und dann kombinieren sie wieder mit dieser Falle, also ob das zielgerichtet ist. Aber denen hätte man das eigentlich zugetraut, weil die diese Kapazität haben, in Gefangenschaft, also in Bullianenanlagen, Werkzeuge zu verwenden. Und das ist auch etwas, was man zum Beispiel bei den großen Menschenaffen gibt es ja diese Werkzeugkulturen bei den Schimpansen. Aber im Freiland gibt es bei den anderen großen Menschenaffen, wie den Gorillas und den Bonobos, die alle Werkzeuggebrauch lernen, wenn sie in Zoos sind, kaum Werkzeuggebrauch. Bei den Orang-Utans nur in Sumatra und nicht in Borneo.
Verstehe.
Auch ganz selten.
Naja, ich meine, wenn es mir so gut genug geht da draußen, dann habe ich ja erstmal habe ich die Möglichkeit, mich immer so zu verhalten, wie ich möchte oder wie die anderen es zulassen. Oder aber ich sitze nicht da und langweile mich zu Tode zum Beispiel, oder?
Ja, aber das ist eben diese Inselsituation. Also was ich mir vorstellen könnte bei den neukaledonischen Krähen ist, Krähen haben auch die Kapazität, bestimmte Arten von Werkzeuggebrauch zu erfinden. Normale Krähen, normale Rabenkrähen, wie wir sie hier haben. Und wenn eine Krähe auf so einer Insel landet und dann durch bestimmte Reinsteckmanöver plötzlich einen Vorteil hat, mit dem sie besser überleben, dann überleben halt die Tiere, die eher eine Tendenz zu diesem Reinsteckverhalten haben, dort besser. Und können dann vielleicht auch sich diesen Werkzeuggebrauch dann irgendwann einmal aneignen.
Ja, ist sicherlich richtig, ja. Es stellt sich vielleicht immer die Frage, gerade auch wenn man so ein Buch sieht, wie du das gemacht hast, das ist was Fundamentales eigentlich. Was haben wir denn für Erkenntnismöglichkeiten außer der Erkenntnis als solche, wenn wir wissen, dass zum Beispiel ein Kia mal ein Gutstück noch besseren Gebrauch machen kann von Werkzeugen als meinetwegen deine Jaffrey-Kakadus oder als Spatzen? Meisen war ja damals das ein guter Auslöser, wenn ich mich recht erinnere, mit der Milch und in England. Was wissen wir, oder was haben wir davon, außer dass es ja, wenn man so will, ist wissenschaftlich belegtes, mal anekdotisch. Beobachten.
Ja, also bei mir geht es so ein bisschen, ich will verstehen, wie Werkzeuggebrauch überhaupt passiert. Und wirklich den Ursprung davon. Und diese Meisen haben nicht Werkzeuge verwendet, die haben einfach nur
Nein,
eine.
nein.
Die haben in den 20er Jahren hat man ja diese Milchflaschen noch vor die Tür gestellt und dann war so eine Aluminiumdeckel drauf. Und die schlaue Kohlmeise hat halt dann irgendwann entdeckt, wenn man das aufbäckt. Dann ist da drunter ein schöner Fettrand, weil die sind ja eigentlich laktoseintolerant, die Armen.
Das
Und
wusste ich nicht. Ja, trotzdem sind die da rangegangen. Guck an.
dieser Fettrand macht ihnen wohl nichts.
Aha.
Das hat sich dann so verbreitet, dass in den 50er Jahren die gesamte Population an Kohlmeisen in Großbritannien wusste, wie man diese Milchflaschendeckel aufmacht.
Ja, das war beeindruckend zu einer Zeit, ja.
Dass die Blaumeisen haben das auch gemacht. Aber da hat sich's nicht so verbreitet. Und der
Ha.
Grund ist natürlich, dass die Kohlmeisen sozial toleranter sind als die Blaumeisen. Und das war damals eine Geschichte, die immer wieder verwendet wird als Beispiel über soziale Weitergabe durch soziales Lernen.
Du versuchst also eher dem nachzugehen, woher kommt das eigentlich? Warum machen die das überhaupt? Hast du eine Idee, was zieht sich denn da durch? Ich meine, die Meisen und die Vögel sind ja durchaus ganz anders als wir. Und dazwischen liegt ja eine ganze Welt von Tieren, die auch Werkzeuge benutzen. Was zieht sich da durch? Was denkst du?
Eine gemeinsame Sache, die sie alle gemeinsam haben, das war eben ein Thema, weil was wirklich wichtig ist an dem Thema ist, wo kommt der Werkzeuggebrauch her? Das ist der Ursprung aller unserer Technologie. Dass ich das irgendwie angefangen habe, aber worum fängt es an und wie fängt es an? Und es wurden immer wieder verschiedene Sachen vorgeschlagen, wie zum Beispiel, dass man ein tolles Arbeitsgedächtnis haben muss und so weiter, damit man das schafft und total gerne Objekte manipulieren muss. Aber das sind Sachen, die braucht man auch alle für generelles technisches Problem. Das ist nicht speziell Werkzeuge braucht, wo man einen Gegenstand wirklich auf einen anderen Gegenstand oder auf etwas anderes zubewegt, orientiert. Und ich denke, die Sache, die ich glaube, dass alle Tiere gemeinsam haben, die Werkzeuge verwenden, ist eine intrinsische Motivation, Objekte zu kombinieren. Und damit meine ich eben etwas, was nicht aus Futterdrang oder direkt Nutzen wie Möglichkeiten, irgendeine schnelle Möglichkeit ha zu haben, Essen zu bekommen oder sich zu paaren, sondern etwas, was sie einfach aus intrinsischer Motivation, quasi aus Interesse machen oder aus Spielverhalten. Und wir haben deswegen Spielverhalten studiert in verschiedenen Tieren. Und ich habe das hauptsächlich in Vögeln studiert, aber Kollegen von mir haben das auch in Primaten studiert. Und interessanterweise sind die Primaten, die die kompliziertesten Objektkombinationen machen im Spielverhalten, die Kapuzineraffen, die Javaneraffen und die großen Menschenaffen.
Aha.
Und bei den Vögeln, die wir bisher getestet haben, die neukaledonische Krähe, der Goffini, Kakadu und der Kea.
Aha.
Und das ist schon, also die springen dann richtig heraus. Und was ich eben auch glaube, ist, dass es für diese intrinsische Motivation, Objekte zu kombinieren, verschiedene Ursachen gibt. Und zwar kann es kommen aus einer Prädisposition, Objekte zu kombinieren, die eine Anpassung an etwas anderes ist. Zum Beispiel Krähen. Es gibt ja verschiedene Krähen, die Werkzeuge verwenden. Die haben eine Prädisposition aus ihrem Futterversteckverhalten, Objekte auf eine bestimmte Art zu kombinieren. So, die sind ja alle Futterverstecker und stecken Futter in Löcher rein, um es dann später wieder da rauszuholen. Und wenn die jung sind, ihr Spielverhalten ist Playcaching. Also die stecken auch dann Objekte in kleine Löcher rein, im Boden oder in Spalten, weil das für die lustig und interessant ist. Und später ist das natürlich etwas, was mit dem Futterverstecken zusammenhängt. Aber durch diese Art von Kombinieren kann man auch Werkzeuggebrauch erfinden. Und bei den, dann gibt es natürlich diese Tiere, die extrem opportunistisch ist, wo es, glaube ich, eher ein Seitenprodukt ist oder ein Nebenprodukt von diesem extremen Opportunismus. Also zum Beispiel, wenn wir das Spielverhalten mit Kombinieren vergleichen in verschiedenen Spezies, dann sehen wir, dass zum Beispiel ein Rabe hauptsächlich Sachen in den Boden steckt, kleine Spielzeuge. Eine neukaledonische Krähe steckt Sachen hauptsächlich in rohrähnliche Öffnungen, wenn man die ihnen anbietet. Und ein Goffini-Kakadu oder ein Kea probiert herum mit verschiedensten Arten von Kombinationen. Also der steckt auch Dinge auf kleine Pfähle drauf, steckt Sachen in Löcher rein, steckt Sachen in Spalten rein, stapelt Sachen aufeinander. Das ist dann variabler. Also ich glaube, dass es eben auch einfach als Nebenprodukt von einem extremen Opportunismus im Futter extrahieren kommt, wo die Tiere einfach das Bedürfnis haben, alles, also generell intensiv mit ihrer Umwelt zu spielen. Und innerhalb von diesem intensiven Spiel passiert eine ganze Variation verschiedener Kombinationen. Also die legen sich zum Teil auch auf den Rücken und kombinieren das eine Objekt mit dem Schnabel, mit dem Fuß und so weiter. Und das endet dann auch in einer unterschiedlichen Expression von Werkzeuggebrauch. Also wenn man zum Beispiel immer nur eine bestimmte Art von Kombination macht, dann wird man auch nicht ein breites Spektrum an verschiedenen Arten von Werkzeuggebrauch erfinden. Aber wenn man sich diese Kulturen bei Schimpansen anschaut, wenn man viel kombiniert und viel herumprobiert, dann gibt es vielleicht in einer Gruppe Schimpansen eine ganz andere Werkzeugerfindung als in einer anderen Gruppe von Schimpansen. Also zum Beispiel nur die westafrikanischen Schimpansen verwenden Hammer- und Amboss-Werkzeuge. Also zum Beispiel einen Stein, den sie als Amboss verwenden und einen anderen Stein, den sie als Hammer verwenden, um Nüsse aufzuschlagen. Und nur die Schimpansen in Zentralafrika fischen Termiten in Termitenhügeln mit Werkzeugen, die länglich sind, wo sie vorher die Seitenästchen abbrechen. Und nur die Schimpansen in Senegal und da auch nur die Weibchen, die bauen sich so richtige kurze, dicke Dolche aus Holz, die sie vorne auch anspitzen und ankauen. Und damit lauern die vor den Löchern von Buschbabys und spießen sie auf, wenn sie schnell genug sind.
Oh, das kannte ich noch nicht. Also das ist Das kommt uns Menschen ja schon ziemlich nah, muss man sagen.
Ja.
Was man so ausdrücken möchte. Nein, es ist sehr spannend. Und ist mir, während du das erzählt hast, ist mir erst etwas eingefallen. Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten dafür, aber kann es gerade, es ist ja auffallend, wie clever die Vögel sind, so wie clever viele Großvögel, auch relativ große Vögel sein können. Hat man sowas auch mal mit mehr oder weniger wenig oder gar nicht fliegenden Vögeln gemacht? Gibt es sowas? Ich könnte mir vorstellen, die sind happendofer.
Ich weiß nicht, ob das am Flugverhalten liegt. Ich meine, einer der nächsten Verwandten vom Kea ist flugunfähig, der Kaka. Aber der ist ein Vogel, der ist halt komplett anders von allen Verhaltensarten her. Und der
Ja.
Kea ist dadurch nicht nur anders als der Kakapo, also so, und der Kaka, seine nächsten Verwandten,
Ja.
sondern auch nicht. Weil der eine kann auch fliegen, der Kaka kann fliegen, der Kakapo kann nicht fliegen. Ich habe es falsch rum gesagt, glaube ich,
Mhm,
gerade.
verstehe.
Aber
Ich
die sind
kenne beide
beide
nur, aber ich weiß das nicht.
neugierig wie der Kea und kombinieren nicht so viel mit Objekten herum, weil der Kea in der letzten Eiszeit auf diese Bergregion abgetrennt war und in dieser harschen Region hat er sich so entwickelt, wie er jetzt ist.
Verstehe.
Und ich glaube, das hat mit dem Flugverhalten jetzt nicht so viel zu tun.
Ich habe halt nur so die Assoziation gehabt, Fliegen ist ja extrem kompliziert, vor allen Dingen so wie die fliegen. Die fliegen ja nicht einfach nur so wie so ein Schwan ab und zu mal oder eine Graugans ab und zu mal, sondern die tun ja richtig was beim Fliegen. Und dazu braucht es viel Hirn, habe ich mir so gedacht. Da wir ja nicht ganz so viel Zeit haben wie sonst immer, springe ich doch mal zu einer Überschrift, die mir auch, die sofort auffällt, nämlich Lachen und Nachdenken. Magst du uns was dazu sagen?
Ja, ich habe das letzte Kapitel Lachen und Nachdenken ge genannt, weil das eben der von den Ig Nobelpreis so ein bisschen das Motto ist, dass die Studien veröffentlichen, die einem zum Lachen und zum Nachdenken,
Ja, genau.
weil diese Kognitionsbiologie, wo wir zeigen, dass Tiere zu intelligenten Leistungen fähig sind, wie zum Beispiel, dass Tiere Werkzeuge verwenden, sehr oft bei Leuten diese Reaktion auslöst, was bringt es denn eigentlich, wenn man das weiß, das hat doch für uns keinen Nutzen, um zu erklären ein bisschen in diesem letzten Kapitel, was Grundlagenforschung ist. Dass viele von den wichtigsten Erfindungen der Menschen auf Forschung basieren, die frei gemacht wurde und nicht unbedingt mit einem Grund argumentiert wurde. Aber ich komme natürlich im letzten Kapitel dann doch darauf, auch, dass es jetzt schon Hinweise darüber gibt, dass diese Art von Forschung schon nützlich sein kann. Also ich finde gerade diese Forschungen, die wir wirklich verstehen, wie intelligent Tiere sind, dabei noch an Dingen, wo wir früher gedacht haben, das sind eigentlich definierende Merkmale mal unserer Spezies. Da gab es ja Man, der Toolmaker, wir sind der Werkzeugverwender. Das
Ja,
sind
natürlich.
Sachen, die haben wir als Menschen eigene Territorien gesehen. Und das bei Tieren zu studieren und zu verstehen, das deckt einige der Grauzonen auf, die es eben gibt zwischen uns und anderen Lebewesen, die wir als klare Abgrenzungen betrachtet haben. Aber ich meine, du bist ja auch Biologe, du weißt, wie es ist. In der Biologie ist meistens nichts schwarz-weiß, sondern meistens gibt es Grauzonen dazwischen. Und
Durchaus.
auch in diesem Fall. Und ich glaube, dass man durch diese Forschung besser darauf aufmerksam wird. Und dann auch, ich glaube, wenn wir verstehen, wie ähnlich uns Tiere sind, aber nicht nur wie ähnlich, sondern auch wie intelligent anders sie sein können, dann können wir nuancierter auf sie zugehen und auch mehr Empathie ihnen gegenüber entwickeln. Etwas, was ich vielleicht dazu noch sagen möchte, ist, dass es dabei auch wichtig ist zu verstehen, dass wir nicht das obere Level von allem sind. Natürlich sind wir sicherlich das komplexeste Tier im Moment, was es gibt, was Kognition angeht. Aber das heißt nicht, dass wir können Tiere ja nur aus unserer Linse sehen. Und das ist sehr schwierig, wenn wir die Tiere, weil wir die Tiere oft missverstehen und schwer einschätzen können oder ihnen Aufgaben geben, die die Tiere gar nicht verstehen können. Also ich meine,
Richtig.
wir haben uns vor Aufgaben gestellt, wo ein Mensch da steht, der einen Eimer auf dem Kopf hat und der Schimpanse soll verstehen, dass der nicht sehen kann. Das kann er nicht verstehen, wenn er nicht selber einen Eimer mal auf dem Kopf hatte. Und das ist schwierig, da muss man ökologisch relevante Tests finden. Aber was ich auch rüberbringen will, ist, dass man eigentlich, wir gehen nur davon aus, an den kognitiven Fähigkeiten, die wir selber haben, Tiere zu messen. Wenn ein
Ja.
Tier durchaus sehr weit von uns entfernt verwandt ist und hochintelligent und hochentwickelt, kann es durchaus sein, und es ist eigentlich wahrscheinlich sogar anzunehmen, dass es auch kognitive Prozesse gibt, die wir gar nicht haben und nicht messen können. Und das muss auch berücksichtigt werden.
Richtig, und das hat man ja lange Zeit in Richtung Delfine zum Beispiel entwickelt. Diese ja fast parapsychologischen Eigenschaften. Dahin muss man aufpassen, dass man nicht driftet, richtig?
Ich meine, Delfine haben ein hochentwickeltes Gehirn. Die sind sehr, sehr anders als wir. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht die einfach nur diese alte Skala Natura, hier sind die Menschen und wir schauen jetzt, wo weiter unten jetzt die Delfine einzuordnen sind, sondern man muss verstehen, dass das ein fernverwandtes Tier ist, das eigentlich ganz anders tickt als wir. Ich habe jetzt neulich wieder ein Paper gereviewt, wo sie gezeigt haben, dass Delfine relative Mengen hören können durch ihre Echolocation, wenn man zwei Locations hat, wo verschiedene kleine Knubbel befestigt sind hinter einem quasi Vorhang, können die durch Echolocation hören, wo die größere Menge von denen ist. Das ist so verrückt, sich sowas vorzustellen. Also dass auch die Wahrnehmung von Tieren natürlich ganz anders ist als die von uns und auch ihre Kognition ganz anders ist von uns. Und wir können nur die meisten Sachen nur die aufdecken von den Sachen, die wir selber haben, aber wir müssen genug Respekt zu sagen, offen zu sagen, dass Tiere wahrscheinlich kognitiver, komplexer sein können, als wir sie herausfinden werden.
Ja, es ist für uns ist halt, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, das ist schon eine Weile her, Gnathonemus petersii, also dieser Elektrofisch, der so eine Art digitale Sprache benutzt mit seinem Elektroorgan. Als man das gefunden hat, dass der das tut, und man konnte das mit zwei Elektroden wunderbar im Wasser messen, hat man gedacht, jetzt haben wir endlich, weil der kommuniziert natürlich auch so, haben wir jetzt endlich eine Möglichkeit digitalisiert, die Sprache dieser Tiere zu ermitteln und zu verstehen. Das war so der damals naive Ansatz. Es ist gründlichst in die Hose gegangen, aber sowas erhoffen tun wir ja immer noch, weil die Kluft zwischen Mensch und Tier an einer oder an vielen Stellen extrem weit ist.
Traditionell haben wir es natürlich gemacht, indem wir versucht haben, Tiere unsere Sprache beizubringen.
Ja.
Versuche an Kenzie, den Bonobo, leider dieses Jahr verstorben. Sehr
Ach,
traurig.
Ist er tot, ja. Schade.
Und auch berühmterweise an Alex, dem Graupapagei.
Mhm.
Aber jetzt langsam gibt es auch ein bisschen mehr einen Move auf diese, dass wir auch ein bisschen die Sprache der Tiere besser verstehen müssen, vielleicht, wenn wir sie testen wollen, zu versuchen, dass wir auf diese Dinge mehr achten, auf diese ökologische Relevanz.
Ja, ich denke auch. Also, aber ich glaube, das ist eben wirklich dieses Einanderverstehen. Das ist extrem schwierig. Aber das ist ja auch unter den Tieren selbst auch nicht so ganz einfach. Also ich habe jetzt nichts im Kopf, vielleicht du, hat mal versucht, wie sich Orangs zum Beispiel mit Schimpansen verstehen. Ich frage das einfach so völlig, völlig ungeschützt. Bitte? Ich habe nicht verstanden.
Ich habe ehrlich gesagt Cross-Spezies-Kommunikationsversuche gemacht und die werden typischerweise nicht zusammengehalten. Das wäre viel zu gefährlich.
Das verstehe ich, ja.
Zum Beispiel im Leipzig und Zoo hatten sie einen Gibbon, der mit den Orang-Utans gehalten wurde. Die hieß Mimi und die haben sich hervorragend verstanden. Das war kein Problem.
Mhm.
Natürlich Tiere, die auf andere Tiere hören. Also es gibt ja viele Tiere, die Warnrufe von anderen Tieren übernehmen und verstehen und interpretieren, sich gegenseitig warnen. Gerade in Afrika gibt es ja verschiedene Studien mit den Mönchs und diesen Glossy Starlings und so weiter. Das gibt es schon direkt zwischenspätliche Kommunikationsstudien. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Vielleicht gibt es schon etwas. Aber eine interessante Idee.
Ja, also wer weiß, ob es wirklich interessant ist, aber wie ist denn gerade eben so die Situation? Werden solche Arbeiten, wie du sie machst, gut unterstützt oder ist das ein bisschen am Rande?
In Österreich können wir wirklich, wenn wir Grundlagenforschung machen, dann reichen wir ein Projekt ein. Und wenn das gut beurteilt wird, dann wird es, also wenn es exzellent beurteilt wird, dann wird es vom Kuratorium im Regelfall genauso gefördert wie jedes andere Projekt.
Mhm.
Da geht es wirklich nur um um Spitzenforschung und das Thema ist freigestellt. Ne?
Verstehe. Na, das ist doch gut.
Das natürlich ethisch angebracht ist, das ist klar. Ne?
Naja, das setze ich mal voraus. Und ich finde es jedenfalls auch schön, dass du diese Dinge machst. Und als ich das Buch sah, habe ich sofort gedacht, ja, mit dir möchte ich gerne sprechen. Und wenn du sagen solltest, welches für dich die wirklich größte Intelligenzleistung, was immer man jetzt genau darunter versteht, im Tierreich ist, was würdest du nennen?
Für mich ist immer schwierig, eine Sache herauszukanzeln, weil es gibt so viele tolle Leistungen auf verschiedenen Ebenen von Intelligenz, wie zum Beispiel auf der sozialen, auf der Bewusstseinsebene, auf den technischen Ebenen. Aber wenn wir auf der technischen Ebene bleiben oder vielleicht die Forschung, mit der ich jetzt in den letzten Jahren Erfahrung gemacht habe, eine der Sachen, die mich am meisten überrascht hat, war das Erfinden von Werkzeugsets bei den Goffini-Kakadus.
Ja, da hast du ja vorhin kurz angesprochen. Kannst du uns das noch mal genauer schildern?
Also die Sache war, das war eben nicht unsere Population in Österreich, sondern das war die Freilandpopulation auf Tanenbaum in Indonesien. Und das ist eine Sache, die eben Marc und Berenica damals entdeckt haben. Wir hatten damals schon diese Forschung im Freiland mit Marc und Berenica gehabt für, ich weiß nicht, 7 Jahre oder sowas. Und die haben einfach kein Werkzeug gebraucht bei den Tieren gesehen bis dahin,
Ja.
obwohl sie wirklich sehr intensiv die Tiere beim Essen auch versucht haben zu beobachten. Aber es ist natürlich nicht so leicht, weil die sind in dichtest bewachstesten Wäldern, ziemlich hoch in den Bäumen, wenn sie essen. Man sieht nicht die ganzen Details. Aber da hatten sie eine Gruppe von Vögeln in einer Voliere, die unter Beobachtung waren, weil die hatten Verdacht auf eine Geschichte, die dann eh nicht schlimm war, wo sie eine Zeit lang in einer Voliere bleiben mussten, bevor sie wieder freigelassen wurden. Die wurden beobachtet. Und sie haben ihnen einfach die Sachen gegeben, von denen sie gesehen haben, dass sie sie im Freiland auch natürlich essen. Und da war ba dabei eine Frucht, von der sie nur das embryonische Material vom Fruchtstein essen wollten. Ganze Fruchtfleisch runtergerissen und dann war so ein Kern übrig, der wie ein Pfirsichkern oben so einen Riss hat, der so ein bisschen offen steht aber. Aber unterhalb von diesem Riss ist nochmal so eine Faserschicht in diesem Kern, die ziemlich hart ist und erst darunter ist das embryonische Material. Also man muss irgendwie diese Frucht aufmachen und durch diese Faserschicht durch, um da reinzukommen. Und die Vögel sind viel zu klein, um das aufzumachen, die sind viel zu schwach. Bauen dann eben, das konnten wir auch statistisch nachweisen, da hat der Marc wirklich geschaut, dass er jedes Verhalten filmt, jedes einzelne Stückchen Holz, was runterfällt, aufsammelt und 3D misst. Sie bauen drei unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Funktionen an, um an dieses Material zu kommen. Und zwar ist das erste so eine Art dickes Pfropfstückchen, was sie reinstopfen, um diesen Schlitz aufzukeilen. Es hat die Funktion wie ein Keil, also dass dieser Schlitz weiter
Verstehe.
auf. Und wenn sie dann mit dem Schnabel nicht weiter runterkommen mit der Schnabelspitze, dann bauen sie sich ein ganz dünnes, feines Stückchen Holzsplitter, das sie seitlich beim Ast absplittern. Und das drehen sie ganz oft und machen es immer dünner und spitzer und schärfer. Und das klemmen sie sich dann unter die Schnabelspitze wie eine künstliche Verlängerung von der Schnabelspitze und arbeiten damit nach unten hin entlang diesem Schlitz. Die schneiden also wie mit einem Messer durch diese Faserschicht durch. Also Keil und Messer haben wir schon mal.
Ja.
Dann bauen sie ein drittes, das ist dann länger als die anderen und viel breiter. Das ist auch so ein abgesplittertes Stück Holz. Und das, wenn diese Faserschicht dann durch ist, stoßen sie tief in diese Frucht hinein und hebeln dann nach oben und dann kommt am Ende so ein kleines weißes Häufchen herauf. Also das ist wenn wir unser Frühstücksei essen würden, so sieht es aus.
Ja, verstehe.
Also ein Keil, ein Messer und ein Löffel, jedes einzelne Werkzeug und gemeißelt für eine unterschiedliche Funktion.
Aha, muss das Zeug lecker sein, wenn die so einen Aufstand machen, oder?
Ja, das muss köstlich sein. Diese Frucht ist für Menschen noch hochgiftig. Das heißt auch die
Ah, guck an.
Selbstbrotfrucht,
Also
die
es ist ja Wahnsinn. Also man kann nicht, das ist ja das, was
kann
jeder,
nicht
der sich.
empfehlen, es selber zu probieren.
Nee, das ist aber immer wieder toll, solche Dinge zu hören, zu erleben und sich erzählen zu lassen, weil man kann einfach nur staunen. Eine meiner Sätze, die ich immer wieder sage, ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das ist, hast du jetzt gerade wieder geschildert. Ich sehe das direkt vor mir, wie diese Tierchen da jetzt sich da abmühen, dieses verzweifelte kleine weiße Häufchen sich zu verschaffen und wirklich ihren Kopf schwer anstrengen müssen oder mussten, um es das erste Mal rauszukriegen. Gucken die sich denn auch solche komplexen Sachen ab oder seid ihr noch nicht so weit mit dem
In diese
Erkennen?
Gruppe Vögeln haben wir die Vögel natürlich dann, also Marc und Berenike haben das gemacht, die haben sie einzeln getestet, um zu schauen, eben das, ob das eine Erfindung ist, weil wenn es alle gleich, auf die gleiche Art machen, ist es ein angeborenes Verhalten vermutlich, müssen wir
Ja,
annehmen.
gut,
Waren aber
ja.
nur zwei, die das ganz meisterhaft gemacht haben. Und ein Weibchen hat denen zugeschaut, kurz einmal. Und die hat dann mit dieser Frucht angefangen, alle möglichen Sachen zu kombinieren, wie irgendwelche alten Blätter und so etwas, das überhaupt nicht funktioniert
Ach
hat. Aber
so,
kann man
ja.
vorstellen, dass, also wir haben schon in Österreich gezeigt, dass wenn die Tiere Werkzeuge erfinden, dass sie müssen das andere Tier mit dem Werkzeug arbeiten sehen, um es zu können, wenn sie sozial lernen, aber die Technik, wie es gemacht wird, müssen sie selber erfinden.
In der heutigen Sendung war Alice Auersperg mein Gast. Es ging um ihr Buch Der Erfindergeist der Tiere, Werkzeuge, Ideen und Innovationen. Dieses Buch bietet faszinierende Einblicke in die kreative Welt der Tiere. Die Autorin verbindet wissenschaftliche Präzision mit einer zugänglichen Sprache und macht die komplexen kognitiven Fähigkeiten von Tieren für ein breites Publikum verständlich. Ihre Persönlichkeit und die Forschung am renommierten Messerli-Forschungsinstitut verleihen dem Werk zusätzliche Autorität. Für alle, die sich für Tierverhalten und insbesondere für die Intelligenz von Vögeln interessieren, ist dieses Buch eine absolute Leseempfehlung. Gleiches gilt aber auch für Menschen, die Tiere im Alltag beobachten und mehr über ihre erstaunlichen Fähigkeiten erfahren möchten. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über das Buch, die Autorin und natürlich auch über den Erfindergeist der Tiere erfahren durften. Wir hatten wieder einmal die Gelegenheit, auch an all die Tiere zu denken, die auf unserem Planeten ebenso wie wir selbst leben und überleben wollen. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen herzlichen Dank für dein Buch, deine Arbeit, dein Engagement und deine Mitwirkung in dieser Sendung. Liebe Alice, alles Gute. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.